Wir dürfen heute von Friedhelm Weiken eine Predigt hören, und zwar über Richter Kapitel 1 und 2. Und das Thema lautet die Treue Gottes und die Untreulosigkeit Israels. Und Friedhelm hat den Wunsch, dass wir jetzt auch diese Kapitel lesen. Und ja, Josia liest uns jetzt mal das erste Kapitel vor. Es ist ein rechter Abschnitt, aber es ist Gottes Wort und wir wollen es hören, damit wir auch den Zusammenhang haben in der Predigt dann.
Vorab noch kurz eine Entschuldigung, wenn ich gewisse Namen nicht richtig ausspreche. Ja. Richter 1. Und es geschah nach dem Tod Josuas, da befragten die Kinder Israel den Herrn und sprachen: Wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter hinaufziehen, um gegen sie zu kämpfen? Und der Herr sprach: Juda soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Und Juda sprach zu Simeon, seinem Bruder: Zieh mit mir hinauf in mein Los und lass uns gegen die Kanaaniter kämpfen, so will auch ich mit dir in dein Los ziehen. Und Simeon zog mit ihm. Und Juda zog hinauf, und der Herr gab die Kanaaniter und die Perisiter in ihre Hand. Und sie schlugen sie bei Besek. 10.000 Mann. Und sie fanden Adoni Besek in Besek und kämpften gegen ihn. Und sie schlugen die Kanaaniter und die Perisiter. Und Adoni Besek floh, und sie jagten ihm nach und ergriffen ihn und hieben ihm die Daumen seiner Hände und seiner Füße ab. Da sprach Adoni Besek: 70 Könige, denen die Daumen ihrer Hände und ihrer Füße abgehauen waren, lasen auf unter meinem Tisch. So wie ich getan habe, so hat Gott mir vergolten. Und sie brachten ihn nach Jerusalem, und er starb dort. Und die Kinder Juda kämpften gegen Jerusalem und nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes, und die Stadt steckten sie in Brand. Und danach zogen die Kinder Juda hinab, um gegen die Kanaaniter zu kämpfen, die das Gebirge und den Süden und die Niederungen bewohnten. Und Juda zog gegen die Kanaaniter, die in Hebron wohnten. Der Name Hebrons war aber vorher Kirjat Arba. Und sie schlugen Sheshai und Achiman und Talmai. Und er zog von dort gegen die Bewohner von Debir. Der Name von Debir war aber vorher Kirjat Sefer. Und Kaleb sprach: Wer Kirjat Sefer schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Aksa zur Frau. Da nahm es Otniel ein, der Sohn des Kenas, der jüngere Bruder Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Aksa zur Frau. Und es geschah, als sie einzog, da trieb sie ihn an, das Feld von ihrem Vater zu fordern. Und sie sprang von Esel herab, und Kaleb sprach zu ihr: Was hast du? Und sie sprach zu ihm: Gib mir einen Segen, denn ein Mittagsland hast du mir gegeben, so gib mir auch Wasserquellen. Da gab ihr Kaleb die oberen Quellen und die unteren Quellen. Und die Kinder des Keniters, des Schwagers Moses, waren mit den Kindern Judas aus der Palmenstadt heraufgezogen in die Wüste Juda, die im Süden von Arad liegt. Und sie gingen hin und wohnten beim Volk. Und Juda zog mit seinem Bruder Simeon hin, und sie schlugen die Kanaaniter, die Zephat bewohnten, und sie verbannten es und gaben der Stadt den Namen Horma. Und Juda nahm Gaza ein und sein Gebiet und Askalon und sein Gebiet und Ekron und sein Gebiet. Und der Herr war mit Juda, und er nahm das Gebirge in Besitz, denn die Bewohner der Talebene vertrieb er nicht, weil sie eiserne Wagen hatten. Und Kaleb gaben sie Hebron, so wie Mose geredet hatte, und er vertrieb daraus die drei Söhne Enaks. Aber die Kinder Benjamin vertrieben die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem, nicht. Und die Jebusiter haben bei den Kindern Benjamin in Jerusalem gewohnt bis auf diesen Tag. und das Haus Josef, auch sie zogen nach Bethel hinauf, und der Herr war mit ihnen. Und das Haus Josef ließ Bethel auskundschaften. Vorher war aber Luz der Name der Stadt. Und die Wachen sahen einen Mann aus der Stadt herauskommen, und sie sprachen zu ihm: Zeige uns doch den Zugang zu der Stadt, so werden wir dir Güte erweisen. Und er zeigte ihnen den Zugang zu der Stadt. Und sie schlugen die Stadt mit der Schärfe des Schwertes, aber den Mann und seine ganze Familie ließen sie gehen. Und der Mann zog in das Land der Hethiter, und er baute eine Stadt und gab ihr den Namen Luz. Das ist ihr Name bis auf diesen Tag. Aber Manasse vertrieb weder Beth-Shean noch seine Tochterstädte, noch Tanak und seine Tochterstädte, noch die Bewohner von Dor und seine Tochterstädte, noch die Bewohner von Jibleam und seine Tochterstädte, noch die Bewohner von Megiddo und seine Tochterstädte. Und die Kanaaniter wollten in diesem Land bleiben. Und es geschah, als Israel erstarkte, da machte es die Kanaaniter fronpflichtig. Aber es vertrieb sie keineswegs. Und Ephraim vertrieb nicht die Kanaaniter, die in Geser wohnten, und die Kanaaniter wohnten in ihrer Mitte in Geser. Sebulon vertrieb weder die Bewohner von Kitron noch die Bewohner von Nahalol, und die Kanaaniter wohnten in ihrer Mitte und wurden fronpflichtig. Aser vertrieb weder die Bewohner von Akko noch die Bewohner von Sidon und Achlab und Achsib und Helba und Afik und Rechob. Und die Aseriter wohnten inmitten der Kanaaniter, der Bewohner des Landes, denn sie vertrieben sie nicht. Naphtali vertrieb weder die Bewohner von Beth-Semes noch die Bewohner von Beth-Anat. Und er wohnte inmitten der Kanaaniter, der Bewohner des Landes. Aber die Bewohner von Beth-Semes und Beth-Anat wurden ihnen fronpflichtig. Und die Amoriter drängten die Kinder Dan ins Gebirge, denn sie gestatteten ihnen nicht, in die Talebene herabzukommen. Und die Amoriter wollten im Gebirge Heres bleiben, in Ajalon und in Schalbim. Aber die Hand des Hauses Josef war schwer, und sie wurde denen fronpflichtig. Und der Grenze der Amoriter war von der Anhöhe Akrabbim von Felsen an und aufwärts. Soweit das Wort Gottes.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Familienfehde kostet 69 Brüdern das Leben. Regierungsführer im Liebesnest erwischt. Frauenleiche nach mehrfacher Vergewaltigung zerstückelt. Mädchen auf Partys entführt und zur Heirat im Ausland gezwungen. Richterin warnt, Reisende sind auf Überlandstraßen nicht mehr sicher. Das sind keine Schlagzeilen vom Blick oder von der Bild-Zeitung. Das sind Ereignisse, die uns im Buch der Richter begegnen. Das Buch der Richter behandelt die sehr ernste Geschichte, den geistlichen Niedergang des Volkes Israel in den Jahren nach Josua. Es umfasst mehr als 300 Jahre, von Othniel bis Simson. Man nimmt an, dass es vom Propheten Samuel geschrieben wurde. Im Buch der Richter begegnen uns ganz bekannte Geschichten, zum Beispiel über Deborah, Barak, Simson, Gideon, die viele von euch bereits zu Hause im Elternhaus oder in der Sonntagsschule gehört haben. Während Josua bis auf die Begebenheit in Ai, das haben wir letzte Mal bei der Predigt gehört, ein Buch des Sieges war, ist Richter eine lange, lange Geschichte der Niederlagen. Josua ist ein Buch des Glaubens, Richter ein Buch des Unglaubens und des Ungehorsams. Josua zeigt ein Volk, das vereint ist in der Gefolgschaft eines Gottesmannes. Richter schildert uns Anarchie und Teilung, da jeder tat, was recht war in seinen Augen. Da denke ich an Frank Sinatra, die Älteren kennen ihn noch, I did it my way. In Josua hat Gottes Wort eine zentrale Stellung und die Menschen unterwerfen sich seiner Autorität. Während in Richter die Schrift vernachlässigt wird und abgelehnt wird. Das Buch der Richter zeigt uns Israels Sündenfälle und gleichzeitig immer wieder Gottes große Treue. Es ist aber nicht lediglich ein Geschichtsbuch, das für uns keinerlei Bedeutung mehr hat, sondern für uns Gläubige auch heute geschrieben wurde. Es enthält ganz wichtige Lektionen für unser Leben. Ein Ausleger schrieb, dass kein anderes Buch der Bibel so klar über die katastrophalen Folgen einer nur halbherzigen Hingabe an den Herrn Jesus macht. Ja, Matthias hat den Titel schon gesagt, die Treue Gottes und die Treulosigkeit Israels. Darum geht es heute. Ich denke, keiner von uns bezweifelt, dass sich gerade in unserer westlichen Welt wir uns in einer totalen moralischen Krise befinden. Vermutlich gab es für das Volk Gottes noch nie so eine Flut von offener Unmoral wie in unserer Zeit. Doch im Buch der Richter finden wir große Parallelen zu unserer Situation. Dort treffen wir eine Zeit an, die geistliche, moralische und ethische Anarchie beschreibt. Eine Gesellschaft ohne Maßstab, die nach dem Motto lebte, jeder tat, was recht war in seinen Augen, unter anderem Richter 21, 25. Kennen wir das? Heute hören wir Sätze wie, wenn es für dich stimmt oder macht Sex so, wie es euch gefällt. Gehen wir nun nach Kanaan ins verheißene Land, in das Gott sein Volk Israel geführt hatte. Die ersten erfolgreichen Kämpfe nach dem Tode Josuas bestritt dort der Stamm Juda, nachdem die Söhne Israels den Herrn befragt hatten, wie wir vorher von Josia in Richter 1,1 gehört haben. Doch bereits im selben Kapitel änderte sich die Strategie. Vor allem die anderen Stämme vertrieben die heidnischen Völker nicht mehr, was Israel zum Verhängnis wurde. Der Mann auf der Straße und vermutlich der ein oder andere unter uns denkt sich vermutlich, dass dies doch grausam und ungerecht wäre, wenn Gott Israel befahl, die Völker in Kanaan auszutreiben bzw. sogar auszurotten. Vergessen wir nicht, dass der Herr jahrhundertelang Geduld mit diesen Völkern hatte. Das können wir auch zum Beispiel bei 2. Petrus 3,9 nachlesen. Sie waren abgrundtief böse und hätten sich nicht beschweren können, wenn Gott sie bereits vorher gerichtet hätte. Auch diese Völker hatten genug Informationen über Gott, um Buße zu tun. Das erfahren wir deutlich, zum Beispiel in den Aussagen der Hure Rahab in Josua 2, die zum Glauben kam und mit ihrer ganzen Familie gerettet wurde. Das kann man in Josua 6, 22 bis 25 nachlesen. Gerade diese Begebenheit lässt den Schluss zu, dass ebenso andere Menschen gerettet worden wären, wenn sie zu dieser Zeit, zur Zeit der Richter, zum lebendigen Gott umgekehrt wären. Doch diese Völker wiesen das Licht der Wahrheit des Herrn zurück und gingen ihre eigenen Wege. Jetzt lesen wir zusammen noch das zweite Kapitel des Richterbuches. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und sprach: Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte: Ich will meinen Bund mit euch nicht aufheben ewiglich. Ihr aber sollt mit den Einwohnern dieses Landes keinen Bund machen, sondern ihre Altäre niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? So habe ich nun auch gesagt, ich will sie nicht vor euch vertreiben, damit sie euch zu Fangnetzen und ihre Götter euch zum Fallstrick werden. Als nun der Engel des Herrn diese Worte zu allen Kindern Israels redete, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Daher nannten sie den Ort Bochim, und sie brachten dort dem Herrn Opfer dar. Als nämlich Josua das Volk entlassen hatte, zogen die Kinder Israels jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Als aber Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn im Alter von 110 Jahren gestorben war, da begruben sie ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnath-Heres auf dem Bergland Ephraim, nördlich vom Berg Gaasch. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Baalen. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten, und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, sodass sie vor ihren Feinden nicht mehr bestehen konnten. Überall, wo sie zogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Unheil, wie der Herr es ihnen gesagt und wie der Herr es ihnen geschworen hatte, so wurden sie hart bedrängt. Doch erweckte der Herr Richter, die sie aus den Händen derer retteten, die sie beraubten. Aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, sondern sie hurten mit anderen Göttern und beteten sie an und wichen bald von dem Weg, auf dem ihre Väter im Gehorsam gegen die Gebote des Herrn gegangen waren. Sie handelten nicht ebenso. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter, und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihrer Wehklage über ihre Bedränger und Unterdrücker. Wenn aber der Richter starb, so handelten sie wiederum verderblich mehr als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachfolgten, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht ab von ihrem Treiben und ihrem halsstarrigen Wandel. Darum entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er sprach, weil dieses Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe, und sie meiner Stimme nicht folgen, so will auch ich in Zukunft niemand mehr von den Völkern, die Josua bei seinem Tod übrig gelassen hat, vor ihnen vertreiben, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie den Weg des Herrn bewahren und darin wandeln werden, wie ihre Väter ihn bewahrten oder nicht. So ließ der Herr diese Völker verbleiben und vertrieb sie nicht schnell aus ihrem Besitz, wie er sie auch nicht in die Hand Josuas gegeben hatte. Wort Gottes. Der Herr wollte nicht, dass der Schmutz der kanaanitischen Gesellschaft und Religion sein Volk infizierte. Israel war auserwählt, um in dieser Welt Gottes Ziele zu verwirklichen. Es sollte der Welt die Kenntnis von dem allein wahren Gott, von der Heiligen Schrift und vom Erretter weitergeben. Um diese Ziele zu erreichen, musste Gottes Volk von allen anderen Völkern abgesondert werden. Doch Israel war ungehorsam. Die Juden hatten die Kanaaniter nicht ausgetrieben und deren götzendienerische Altäre nicht zerstört, obwohl der Herr sie vor den tragischen Konsequenzen gewarnt hatte. Nach einiger Zeit hatten sich die Israeliten schließlich so sehr an die Lebensweise ihrer heidnischen Nachbarn gewöhnt, dass sie ihnen gar nicht mehr so sündhaft erschien. So begannen sie, sich auch für die fremden Götter ihrer Nachbarn zu interessieren, bis sie schlussendlich anfingen, wie ihre Feinde zu leben und ihrer Lebensweise nachzuahmen. Genau in diese Situation kam der Engel des Herrn, wie wir im Vers 1 gehört haben. Wer ist der Engel des Herrn? Es ist Gott, konkreter die zweite Person der Gottheit, der Herr Jesus im Alten Testament. Woran kann man das festmachen? Dass es Gott selber ist, der hier redet. Er spricht im Singular. Ich habe herausgeführt. Ich sagte. Die Tatsache, dass Gott selber kam, um die Botschaft zu übermitteln, zeigt, wie ernst der Zustand Israels war. Wo kam er her? Er kam von Gilgal herauf. Diesen Ort kennen wir bereits durch Josua. Es war der Ort der Beschneidung, des Passa. Hier erschien der Herr dem Josua. Bochim bedeutet Weinende. Der Engel des Herrn kam demnach vom Ort des Sieges bzw. Segens Gilgal zum Ort des Weinens, Bochim. Was fällt uns in diesem ersten Vers besonders ins Auge? Gott sagt, ich will meinen Bund mit euch nicht aufheben ewiglich. Die Elberfelder Bibel sagt, ich werde meinen Bund nicht brechen. Was für eine Aussage, was für ein Versprechen. Die Basis hierfür war der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte, 1. Mose 12, 3. Dieser Bund beinhaltete Nachkommen, Besitz des Landes und Segen für die ganze Welt. Er ist die Grundlage für das Handeln Gottes, der Schlüssel zu seinem Plan in der Weltgeschichte. Der Herr hält seine Versprechen. trotz der Untreue Israels. Er will und kann keinen Bund brechen, denn er ist ein absolut treuer Gott, der sich nicht verleugnen kann. Ist uns bewusst, dass das auch für unser Leben heute gilt und für alle seine Verheißungen? Woher wissen wir, dass uns die Sünden vergeben sind? Er hat es in seinem Wort gesagt. Woher wissen wir, dass wir, die wir dem Herrn Jesus gehören, ewiges Leben haben? Ebenso durch sein Wort. Und da gibt es nichts Kleingedrucktes, kein Wenn und Aber. Welch eine Gewissheit. In Vers 2 lesen wir, dass Israel ganz klare Anweisungen des Herrn missachtet hatte, die er unter anderem im 2. Mose 34, 12 und 13 gegeben hatte. Dort heißt es: Hüte dich davor, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte, sondern ihr sollt ihre Altäre umstürzen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Aschera-Standbilder ausrotten. Die Konsequenzen des Ungehorsams der Israeliten sehen wir deutlich im Buch der Richter. Hätte Israel denn diese ganzen Anweisungen selbst erfüllen müssen, allein gelassen vom Herrn, aus eigener Kraft? Nein, Gottes Methode ist es, wenn er eine Verantwortung überträgt oder einen Befehl gibt, dann gibt er auch immer wieder die nötige Kraft dazu. Lesen wir hierzu 5. Mose 28, 2, 7 und 8. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen dahingeben. Auf einem Wege werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen vor dir fliehen. Der Herr wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei, in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst. Und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Die Verantwortung des bedingungslosen Gehorsams enthält immer ebenso einen unbegrenzten Vorrat an seiner Kraft. Gilt das auch für uns? Glauben wir das? Und warum leben wir häufig nicht so? In Vers 3 nennt Gott die Folgen des verhängnisvollen Kompromisses, nämlich, dass die anderen Völker ihnen Kummer bereiten und eine ständige Versuchung sein werden. Die Reaktion des Volkes war, dass es weinte und dem Herrn dort opferte. Verse 4 und 5. Die Frage, die sich hier uns stellt und die wir ebenso auch uns in bestimmten Situationen stellen sollten für unser Leben, ist: War dies echte Reue, weil sie den Herrn mit ihrem Ungehorsam betrübt hatten? Oder nur Trauer darüber, dass sie nun die Folgen der Sünde tragen mussten? Warren Wiersbe schreibt dazu: Es war nur eine oberflächliche, kurzwährende Sorge, die sie niemals zu echter Reue führte. Ein weiterer Ausleger sagt dazu: Die elendesten Menschen in dieser Welt sind Gläubige, die sich dem Herrn Jesus nur halb hingeben. Sie wollen von allem das Beste haben, bekommen aber nur das Schlechteste. Das gilt für die Zeit der Richter wie auch für uns. Wenn wir als Christen Kompromisse schließen, lassen wir uns auf einen Drahtseilakt ein. Geistlichen Sieg und Segen werden wir dabei nicht erfahren, sondern nur die Bitterkeit von Niederlagen, Frustrationen und Elend in unserem Leben. Doch vergessen wir nicht, selbst dann, in dieser Situation, ist uns Gottes Gnade nahe. Er überlässt uns nicht einfach den Folgen unserer Sünden. In seiner Gnade ruft er uns immer wieder zurück zu vollem Gehorsam und zu ganzer Hingabe. Merken wir uns, halber Gehorsam führt ins Elend. Wir wissen, dass Josua trotz seiner Vorbildfunktion nicht ohne Fehler war. Aber der Herr war mit ihm und gebrauchte ihn, weil er dem Herrn vertraute und sein Leben nach ihm ausrichtete. Auch heute ist ein Mann oder eine Frau, die das in unserer Zeit lebt, ein Segen für die Umgebung, ein Segen für die Gemeinde und kann viel geistliche Frucht bewirken. Wir haben gelesen, dass nun Josua und die ganze erste Generation gestorben war, Verse 8 und 9. Mit der nachfolgenden nächsten Generation änderte sich die Situation völlig. Denn sie kannte den Herrn nicht, heißt es in Vers 10. Das bedeutet nicht, dass sie nicht über den Herrn und seine Taten Bescheid wussten. Die kannten sie wahrscheinlich von ihrem Kopf her, sondern sie kannten und erkannten ihn nicht als Herrn und hatten somit keine Gemeinschaft mit ihm. Nach dem Motto, diese Geschichten kennen wir doch alle zu Genüge, sie sind inzwischen langweilig. Und die Folge davon sind Lauheit bzw. Gleichgültigkeit gegenüber den wunderbaren biblischen Wahrheiten. Auch heute treffen wir das in gläubigen Elternhäusern an. Jemand hat es einmal so formuliert: Der Eifer der Eltern wird zum Formalismus bei den Kindern und zur Gleichgültigkeit bei den Enkeln. Wir haben jetzt nicht viele junge Väter da, einen, aber auch die Großeltern. Vergessen wir nicht, was wir unseren Enkeln und Joel, was du der Tikwa weitergibst. Es ist enorm wichtig. Was fällt uns in unserem Text bei der zweiten Generation besonders auf? Erstens, sie waren offensichtlich mit ihrem Zustand zufrieden. Die erste Generation hatte Kanaan nur teilweise eingenommen. Es gab noch viel Land zu erobern. Doch sie reagierten nach dem Motto: Warum sollen wir uns Mühe machen? Es geht uns doch gut. So übel sind die Kanaaniter doch auch nicht. Wir kommen doch mit ihnen aus. Und so weigerten sie sich, Gottes Befehle zu befolgen. Was können wir daraus lernen? Die nächste, zweite Generation soll nie, aber auch nie mit dem Status quo zufrieden sein, sondern darauf aufbauen und weitergehen. Zweitens fällt auf, Sie nahmen Gottes Segen als gegeben hin, selbstverständlich, und vergaßen den Herrn. Lesen wir hierzu 5. Mose 6, 10 bis 13. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, geschworen hat, es dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast, und wenn du isst und satt geworden bist, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat, sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen. Wenn der Herr uns mit irdischen Gütern segnet, so besteht die Gefahr, dass wir nicht mehr auf ihn fixiert sind, sondern segensorientiert leben und uns ganz darauf konzentrieren. Ein guter Schutz dagegen ist es, täglich zu danken und ihn anzubeten. Ein Ausleger bemerkte dazu: Gleichgültigkeit stirbt, wo Dankbarkeit blüht. Nochmal: Gleichgültigkeit stirbt, wo Dankbarkeit blüht. Drittens, die zweite Generation vernachlässigte das Wort Gottes. Der Gehorsam des Volkes beruhte lediglich auf Tradition, nicht auf persönlicher Überzeugung. Es ist ein weiter Unterschied zwischen einer direkten und indirekten Beziehung zur Schrift. Zwei Menschen können die gleiche Antwort auf eine Frage geben, doch auf den Lippen des einen klingt die Antwort hohl und nichtssagend. Er gibt Erfahrungen aus zweiter Hand wieder, etwas, das er von Eltern oder Freunden gehört hat. Der andere gibt die gleiche Antwort, doch mit dem Ausdruck der Autorität der persönlichen Überzeugung. Er hat im Wort gelesen, darüber gebetet und die Antwort des Hirten auf diese Frage bekommen. Dieser Gläubige kennt die dynamische Erfahrung eines Lebens mit Jesus. Hüten wir uns vor Erfahrungen und Überzeugungen aus zweiter Hand. Und vernachlässigen wir selbst nicht das Wort Gottes. Es gibt eine schöne Begebenheit, ich kann sie nicht eins zu eins wiedergeben, aber vom Endergebnis her stimmt sie so. Da waren zwei Personen, die haben vor einer Gruppe von Menschen Psalm 23 vorgetragen. Die erste Person, ein Schauspieler, und die zweite, ein einfacher, gläubiger Mann. Der Schauspieler rezitierte Psalm 23 genial, sprachlich super. Dann kam der einfache Gläubige. Auch er zitierte Psalm 23. Danach ging der Schauspieler auf den gläubigen Mann zu und sagte ihm: Ich kenne den Psalm, aber du kennst den Hirten. In den Versen 11 bis 13 lesen wir, dass das Volk sich nicht in einzelne Sünden stürzte, sondern in die Sünde aller Sünden. Sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. Sie wandten sich vom lebendigen Gott zu toten Götzen, vom Gott der Vollkommenheit zur Schlangenanbetung, Fruchtbarkeitsriten, Orgien und sogar Menschenopfern. Unfassbar! Vergessen wir nie das Wort Gottes, sonst stehen auch wir in der Gefahr, den Gott des Wortes zu vergessen. In 5. Mose 28, 15 hatte Gott seinem Volk klar gesagt, welche Konsequenzen es nach sich ziehen würde, wenn es ungehorsam wäre. Das sehen wir nun in den Versen 14 und 15, wo es mit den Worten beginnt: Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Ein Ausleger bemerkte dazu: Es ist nicht der kleinliche Ärger als Folge verletzter Gefühle, sondern der heilige Zorn eines gerechten Gottes gegen die Sünde, die Reaktion des vollkommenen Gottes gegen die Sünde aller Sünden, gegen sündige Rebellion. Als Gläubige müssen wir wissen, dass Gott und das Böse nicht nebeneinander existieren können. Durch den Herrn Jesus wissen wir, dass Gottes Zorn wegen Golgatha nie mehr über Glaubende kommt. Christus hat uns vor diesem Zorn errettet. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Hast du diesen Frieden? Gehörst du zum Herrn Jesus? Es ist unmöglich, dass wir in Sünde leben und gleichzeitig Gemeinschaft mit Gott haben können. Der Herr wird mit züchtigender Hand in unser Leben hineinwirken, wenn wir bewusst ungehorsam sind. Doch wie wunderschön zu lesen, dass Gott nicht bei seinem Zorn bleibt, sondern er erweckte Richter, Vers 16, um seinem Volk zu helfen. Was sind Richter? Das hebräische Wort für Richter bedeutet retten oder bewahren. Sie waren Befreier, die mit Hilfe des Herrn große militärische Siege errangen. Sie waren aber auch geistliche Führer der Nation, die nicht gewählt wurden, sondern Gott berief sie. Das haben wir im Vers 18 gehört. Er war mit ihnen und wirkte durch sie. Sie waren mächtig und nur dem Herrn verantwortlich. Wir treffen im Buch der Richter immer wieder auf das gleiche Schema. Israel wendet sich ab von Gott, um andere Götter anzubeten. Der Herr züchtigt sein Volk hart. Und wenn sich die Israeliten in ihrem Elend schreiend an ihn zurückwandten, rettete er sie. Aber sobald das Problem gelöst war, der Richter gestorben war, fiel Israel wieder in die alten Sünden zurück. Es ist erstaunlich und eigentlich nicht zu begreifen, dass der Herr seinem Volk kein einziges Mal seine Hilfe verweigert hat und sich abwandte. Was für einen gnädigen Gott haben wir? Hier in Kapitel 2 steht nicht explizit, wie in anderen Situationen, dass die Israeliten zum Herrn um Hilfe geschrien hatten, sondern lediglich: Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihrer Wehklage über ihre Bedrücker und Unterdrücker. Vers 18. Welch ein wunderbarer Blick in das Herz Gottes. Israel sündigt, rebelliert gegen den Herrn, weist ihn zurück, verschmäht seine Liebe. Trotzdem wird sein Herz von Mitleid und Liebe bewegt, als das Volk wehklagte. Das Buch der Richter zeigt diese Liebe und Gnade Gottes immer wieder. Dieselbe Liebe, die letztendlich den Herrn Jesus ans Kreuz schickte. Und was machte Israel mit dieser Liebe? Sie wurde angenommen. Von Dank lesen wir in unserem Kapitel überhaupt nichts. Sie wurde benutzt und dann wie ein alter Mantel einfach abgelegt. Diesen Zyklus von Ungehorsam, Züchtigung, Verzweiflung und Rettung sehen wir heute überall da, wo sich Gläubige vom Wort Gottes abwenden und ihre eigenen Wege gehen. In Vers 20 lesen wir erneut, dass der Zorn des Herrn über Israel entbrannte. Die Folge davon war, dass er die gottlosen Völker nicht mehr vertreiben wollte. Vers 21. Diese Strafe war nicht der einzige Grund, sondern mit dem Verbleib der Kanaaniter wollte er Israel prüfen. Das ist auch für uns ein ganz wichtiger Hinweis, warum auch heute Gläubige durch Probleme und Schwierigkeiten gehen müssen. Der Herr möchte dadurch auch unseren Glauben prüfen, ob er wetterfest ist. Bleiben wir treu in der Spur, egal was passiert. Was lernen wir aus dem heutigen Text? Ein Kompromiss oder ein friedliches Miteinander mit der Sünde ist unmöglich. Wenn wir uns nicht ganz dem Herrn Jesus hingeben, finden wir uns plötzlich in dem Kreis gefangen, der uns wieder abwärts zieht. Leben wir treu und klar, Schritt für Schritt mit ihm. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wenn wir das Kapitel lesen, wenn wir das Buch der Richter lesen, unfassbar deine Treue gegenüber Israel. Selbst wenn dein Volk dich mit Füßen getreten hat. Für uns heute ist es leicht zu sagen, ja, das würde mir nicht passieren. Tja, dabei sind wir kein Deut besser. Wie häufig versagen wir, die wir im Gegensatz zum Volk Israel den Heiligen Geist haben. Tagtäglich unsere Bequemlichkeit, unsere Feigheit, unsere Untreue, unsere mangelnde Liebe auf allen Ebenen. Herr, vergib. Danke, dass deine Gnade und Liebe größer sind als unser Versagen. Mach uns fest und stark in dir, zu deiner Ehre. Amen.